Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit der Betrachtung zum Sonntag.
Herzlich willkommen zur Betrachtung am Sonntag. Am Mikrofon begrüßt Sie Mario Galgano. Heute hören Sie unter anderem den Wochenkommentar, und zwar von Franz Kübel. Er ist Präsident der Caritas Österreich. Die heutige Sonntagsbetrachtung hat Prälat Eugen Kleindienst für Sie vorbereitet. Doch zuvor hören Sie das aktuelle Geschehen in der Weltkirche. Papst Benedikt XVI. Sieht keinen Gegensatz zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens. In seinem am Freitag in Rom vorgestellten Buch Jesus von Nazareth beschreibt der Papst den Jesus der Evangelien als den wirklichen Jesus. Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn betonte bei der Buchpräsentation, das Werk bekräftige die historische Zuverlässigkeit der Evangelien. Sri Lankas Präsident Mahinda Rajapakse will nächste Woche während eines dreitägigen Aufenthalts in Italien auch Papst Benedikt XVI. Im Vatikan besuchen. Das berichten einheimische Medien. Es handele sich um den ersten Besuch eines sri lankischen Staatsoberhauptes beim Papst. Bereits Anfang Mai will der neu gegründete Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland konkrete Absprachen für eine möglichst schnelle rechtliche Gleichstellung des Islam mit anderen Religionen treffen. Auf der dann stattfindenden Islamkonferenz mit Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble solle ein verbindlicher Fahrplan erstellt werden. Das forderte der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masjek. Für mehr muslimische und andere nicht-christliche Mitarbeiter in den Diensten der Caritas haben sich die katholischen Bischöfe Deutschlands ausgesprochen. Nicht-christliche Mitarbeitende könnten die Dienste und Einrichtungen des katholischen Wohlfahrtsverbandes den interkulturellen und interreligiösen Dialog intensivieren. Das sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, am Samstag in Mainz. Das waren die Tagesmeldungen. Seine berufliche Laufbahn begann Franz Kübel 1972 als Diözesansekretär der katholischen Arbeiterjugend der Steiermark. Von 1976 bis 1982 leitete er das Bundessekretariat der katholischen Jugend Österreichs, und zwar in Wien, und war auch Vorsitzender des österreichischen Bundesjugendrings. Im Dezember 1995 wurde er Präsident der österreichischen Caritas. In seinem heutigen Wochenkommentar spricht er über Generationen zwischen Konflikt und Solidarität.
In einer ägyptischen Inschrift aus dem Jahr 2000 vor Christi Geburt ist nachzulesen: Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Und das Buch Exodus sucht auch schon Antworten auf den Generationenkonflikt, indem es lehrt: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Heute ist der in der Öffentlichkeit thematisierte Generationenkonflikt ein Konflikt um Ressourcen. Es geht um die Ressourcen der Staatskassen, der Bildung, des Arbeitsmarktes. Der demografische Wandel ist nicht nur durch die längere Lebenserwartung, sondern auch durch die stetig sinkende Geburtenrate bedingt. Wenn von einer Überalterung der Gesellschaft gesprochen wird, muss daher ebenso die Unterjüngung der Bevölkerung durch zu wenige Kinder gesehen werden. Die Bewältigungsstrategie muss daher eine doppelte sein: eine altenfreundliche und eine kinder- und jungenfreundliche Gesellschaft. Beides ist gemeinsam notwendig. List und Lust sind erforderlich, nicht zuletzt auch, um die Alltagskonflikte in den Griff zu bekommen. Der Generationenkonflikt ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite besteht darin, dass auf individueller Ebene Generationensolidarität intensiv gelebt wird. Ich behaupte, dass die innerfamiliäre Solidarität sogar zugenommen hat. Es gibt einen regen Austausch von Eltern und Großeltern zu den Kindern und Enkelkindern. Umgekehrt werden 80% der pflegebedürftigen Menschen von ihren Angehörigen gepflegt. Auf dieser Gemeinschaftsebene funktioniert die Solidarität. In entwickelten Demokratien müssen wir aber ebenso den Blick darauf werfen, ob Solidarität auch strukturell gut verankert ist. Wie sieht es denn mit der sozialen Gerechtigkeit aus? Wie sehen die Chancen der Bürger und Bürgerinnen aus, unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund? Und wie ist der Ausgleich zwischen Armen und Wohlhabenden? Es geht darum, dass wir an allen drei Stellschrauben der Solidarität drehen: der familiären, der zwischenmenschlichen und der strukturellen Solidarität. In der Caritas werden wir sehr unmittelbar von alten Menschen reich beschenkt. Die alten Menschen verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz, und somit sind sie das kulturelle Gedächtnis unserer Gesellschaft. Das, was die Jungen mit Innovation, Ideenreichtum und Engagement bringen, bringen die Älteren an Ruhe, Kontinuität und Kompetenz aus ihrer Lebenserfahrung ein. Dieser unbezahlbare Schatz der Älteren steht aber insbesondere auch im Bereich der Pflege und wie wir diese Pflege organisieren auf dem Prüfstand. Zu glauben, es reiche aus, Menschen warm, satt und sauber zu halten, ist fataler Irrtum und wird den Menschen nicht gerecht. Egal in welcher Pflegeform, alle Dimensionen des Lebens müssen einbezogen werden. Es braucht die Zeit für persönliche Gespräche, Ausflüge oder auch nur ein einfaches Beisammensein. Noch etwas, die Fähigkeit, mit Leid umzugehen, ist in unserer heutigen Gesellschaft sehr stark ausgeblendet. Leid gehört aber zum Leben und wir müssen wieder Kraft bekommen, Leid auch auszuhalten. Menschen, die andere nicht leiden sehen können, haben nicht Mitleid, sondern nur Selbstmitleid. Die Menschenwürde ist nicht davon abhängig, was ein Mensch leisten kann. Der Mensch ist auch dann wertvoll, wenn er nicht mehr jung und nicht mehr attraktiv ist, wenn er scheinbar der Gesellschaft keinen Nutzen mehr bringt. Es braucht ein Recht auf Gebrechlichkeit. Der Mensch ist auch im Alter keine medizinische Restgröße. Er muss immer in seiner Fülle und Ganzheitlichkeit gesehen werden. Die Frage, wie wir menschenwürdige und leistbare Pflege und Betreuung für die Alten sicherstellen, ist eine der zentralen Herausforderungen im Europa des 21. Jahrhunderts. In der farbenprächtigen Staatengemeinschaft der EU-Mitglieder sind die Wege hier unterschiedlich weit beschritten und die Erfahrungen so vielfältig wie die Länder selbst. Ein europaweiter Austausch auf dem Marktplatz der Ideen und Impulse könnte hier zu einem Wettbewerb im positivsten Sinn führen. Einen Wettbewerb der Best-Practice-Beispiele zugunsten der Jungen und der Alten, zugunsten eines glückenden Lebens für alle.
Sie hörten den Wochenkommentar von Franz Kübel. Im heutigen Sonntagsevangelium geht es um den Ostergruß des Auferstandenen, der lautet Friede. In der Kraft des Geistes werden die Jünger das Werk Jesu fortsetzen. Der Glaube soll nicht an Erscheinungen und Wundern hängen, er ereignet sich in der Begegnung mit Christus. Doch hören Sie selbst, wie es im Evangelium geschrieben steht. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn gesehen haben. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Dinimus, also Zwilling, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Fingern nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deine Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das war das heutige Sonntagsevangelium. Prälat Eugen Kleindienst ist im Geistlichen Botschaftsrat der Deutschen Botschaft am Heiligen Stuhl der Ansprechpartner in kirchlichen und theologischen Angelegenheiten. Er erläutert uns die Passage aus dem Johannesevangelium.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Tagen feiern wir Ostern unser größtes christliches Fest. Christus ist von den Toten auferstanden und wir werden Anteil erhalten an seinem österlichen Leben. Während wir Christen nun Ostern feiern, teilen nicht wenige in unserer säkularisierten Gesellschaft den Glauben an die Auferstehung nicht. Sie können ihre Skepsis nicht überwinden oder nicht anerkennen, was in ihren Augen nicht als bewiesen gelten kann. Stellvertretend für diese Haltung steht das bekannte Dichterwort: Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Folgt man Umfragen, dann schwindet sogar unter Christen der Glaube an die Auferstehung Jesu von den Toten. Umso deutlicher sollten wir hören, was der Apostel Paulus dazu sagt. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Der Glaube an die Auferstehung Jesu von den Toten ist also der Schlüssel zum Christentum. Zugleich führt uns dieser Glaube aber auch an eine Grenze. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, war nämlich keineswegs die erste Antwort der Jünger auf die Entdeckung des leeren Grabes. Hat man etwa den Herrn aus dem Grab genommen? Wer hat es getan und wohin hat man ihn gebracht? Das waren naheliegende Vermutungen, die auch die Jünger damals beschäftigt haben. Das gilt auch für Maria von Magdala. Denn sie saß ja vor dem leeren Grab Jesu und weinte, weil sie trotz des leeren Grabes noch nicht zum Glauben an die Auferstehung gefunden hatte. Im Evangelium zum zweiten Sonntag nach Ostern begegnet uns schließlich Thomas. Er hatte Mühe, zum Glauben zu kommen und fand ihn erst, nachdem er den Auferstandenen sah. Ungläubig war jener Thomas freilich nicht. Er unterschied sich im Grunde nicht von den anderen Jüngern, die den auferstandenen Herrn ja bereits gesehen hatten. Auch Thomas wollte ihn sehen. Das Zeugnis, das die Jünger denen geben, die heute glauben, ohne wie sie Jesus zu sehen, kam also nicht vorschnell oder gar leichtfertig zustande. Es ist auch nicht das Ergebnis von Wunschvorstellungen. Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu von den Toten war trotz seiner Ankündigungen und der Verständnishilfen der Schrift einfach jenseits der menschlichen Erfahrung. Die Jünger mussten über die Grenzen ihres Horizontes hinausgeführt werden, um sich der neuen Wirklichkeit zu öffnen, von der sie, wie Schnackenburg sagt, geradezu überwältigt worden sind. Sie haben den Herrn gesehen, das bezeugt Maria von Magdala, das bezeugen die versammelten Jünger, denen sich der Herr zeigte, und schließlich sieht und bezeugt das auch Thomas. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie die Jünger damals sehen wir den Auferstandenen heute nicht. Dennoch teilen wir gestützt auf deren Zeugnis auch deren Glauben, der mitnichten eine abstrakte Realität bleibt, sondern schon jetzt unserem Leben eine neue Richtung gibt. Als österliche Menschen sehen wir mit anderen Augen auf das Leben ebenso wie auf den Tod. Wir leben nämlich in einer neuen Wirklichkeit. Und diese neue Wirklichkeit hat viele Namen. Einer davon ist Barmherzigkeit. Papst Johannes Paul II. Hat dem Weißen Sonntag auch den Namen Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit gegeben. Den Papst hat dazu auch das Vermächtnis der Schwester Faustina inspiriert, die er im Jahr 2000 heilig gesprochen hatte und die als Mystikerin der göttlichen Barmherzigkeit gilt. Von der göttlichen Barmherzigkeit lesen wir im Brief an die Epheser: Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Die göttliche Barmherzigkeit wird uns an dieser Stelle im Kontext des Todes und der Auferstehung Christi erläutert. Im Mysterium des Kreuzes und der Auferstehung zeigt sich Gott als Liebe und Barmherzigkeit gegenüber uns sündigen Menschen. So sehr ist Gott Liebe und Barmherzigkeit, dass er bis in den Tod hinabsteigen kann. Daran erinnert der altchristliche Hymnus vom Herabsteigen und der Erhöhung Christi im Philipperbrief. Nach Hans Urs von Balthasar geht es in diesem Hymnus um die alles entscheidende Wende in der Sicht Gottes, die nicht primär absolute Macht, sondern absolute Liebe ist, dessen Souveränität sich nicht im Festhalten des eigenen, sondern in der Preisgabe kundtut. Wenn also der Auferstandene die Wundmale des Gekreuzigten trägt und Thomas seine Hände in die Wundmale legen kann, so hat das einen tiefen Sinn. Gerade in seinen Wundmalen bleibt der Erhöhte als der zu erkennen, der gelitten und sich hingegeben hat. Gerade in den Wundmalen, die Thomas berührt, zeigt sich uns der Auferstandene als Erscheinung der Barmherzigkeit Gottes. Der erhöhte und auferstandene Herr ist also die ultimative Botschaft von Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Indem Thomas seine Finger in die Wundmale des Auferstandenen legt, kommt er gleichsam mit der Barmherzigkeit Gottes in Berührung und wird durch diese Begegnung mit der göttlichen Barmherzigkeit erst zur Erkenntnis des Glaubens geführt. In der Einleitung zum Christushymnus im Philipperbrief mahnt Paulus seine Jünger, gleichen Sinn und gleiche Liebe zu haben, einmütig und einträchtig zu sein. Die Offenbarung der Hingabe Christi und der göttlichen Barmherzigkeit bringt als Teil der neuen österlichen Wirklichkeit auch die Bereitschaft zur Diakonie hervor, die Fähigkeit, das eigene hintanzustellen, also auch einen christlichen Humanismus, von dem Papst Benedikt schon mehrfach gesprochen hat. Für die neue Wirklichkeit, in der wir leben, gibt es nämlich auch eine Nagelprobe. Das ist nichts weniger als der Rang, den der im Auferstandenen sichtbar gewordene Primat der Liebe und Barmherzigkeit Gottes in unserem individuellen und sozialen Leben, in unserer persönlichen Frömmigkeit und in unserer kirchlichen Gemeinschaft spielt. Die Anbetung des liebenden Gottes im Gottesdienst und das Zeugnis für den barmherzigen Gott im Dienst am Nächsten sind Ausdruck unseres Lebens in der österlichen Wirklichkeit. Die Schönheit des Gottesdienstes und die Wirksamkeit des Dienstes am Nächsten kann und soll man nicht voneinander trennen. Sie gehören zusammen, weil sich darin die Gegenwart des Auferstandenen mitteilt. Solche Erfahrungen ereignen sich täglich an vielen Orten, wo Menschen einander in Liebe dienen, wo sich Biografien verändern und Gott zu einer spürbaren Realität wird. Die erste Enzyklika von Papst Benedikt mit dem Titel »Gott ist die Liebe« hat uns die auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit zentrierte Gestalt des Glaubens, den Kern unseres Gottesbildes sowie die Maßstäbe unseres konkreten Handelns in Erinnerung gerufen. Ganz in dieser Absicht trägt auch die nachsynodale Exhorte über die Eucharistie den Titel »Sacramentum Caritatis«, Sakrament der Liebe Gottes, Gott ist Liebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist so, wie es Papst Johannes Paul II. Ausdrücken wollte. Das Osterfest und die göttliche Barmherzigkeit sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Wenn wir Ostern feiern, feiern wir also den Primat der Liebe Gottes, in der Hoffnung selbst durch diese Liebe ergriffen zu werden. Durch die göttliche Barmherzigkeit finden wir zum Glauben, ohne zu sehen. Schließlich werden auch wir den Auferstandenen und in seinen Wundmalen das Leuchten der Barmherzigkeit sehen. Denn für uns alle gilt, was Johannes schreibt, wir werden ihn sehen, wie er ist.
Das war Prälat Eugen Kleindienst. Auch nächste Woche erwarten Sie an dieser Stelle wieder der Wochenkommentar und die Betrachtung zum Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.